Ich tue den zukünftigen Generationen weh, die das dann zurückzahlen müssen, die aber heute noch nichts zu sagen haben. Arbeitsteilung schafft Wohlstand. Also ich bin immer ganz froh, dass ich keine deutschen Bananen essen muss.
Frei heraus, der A21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Und Sie hören die 20. Folge unseres R21-Podcasts. Heute ist der Ökonom Justus Haukarp bei mir zu Gast. Professor für Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, dort auch Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie und Mitglied im wissenschaftlichen Beraterkreis von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. Mit ihm will ich heute über die aktuellen Herausforderungen der deutschen Wirtschaft sprechen, über die internationale Handelspolitik, die ja gerade von Trumps Zöllen erschüttert wird, über die Zukunft unseres Rentensystems und auch über Reformvorschläge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. All das gleich nach einem kurzen Veranstaltungshinweis.
Der Begriff der sozialen Marktwirtschaft wurde 1946 durch Alfred Müller-Amack geprägt. Die Denkfabrik R21 will dieses Jubiläum nutzen, um über die Grundlagen unserer Wirtschaftsordnung, aktuelle Herausforderungen und notwendige Reformen zu diskutieren. Bei unserer Konferenz 80 Jahre soziale Marktwirtschaft am 27. Januar in Düsseldorf. Dabei sind unter anderem die stellvertretende Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung Linda Teuteberg, der Wirtschaftswissenschaftler Nils Goldschmidt, der Historiker Werner Plumpe, die Unternehmerin Natalia Mekelburger sowie Politiker von CDU, Grünen und FDP. Mehr Informationen auf unserer Homepage www.denkfabrikr21.de.
Ja, und ebenfalls bei dieser Konferenz mit dabei sein wird mein heutiger Gast, Professor Dr. Justus Haukarp. Lieber Herr Haukarp, schön, dass Sie es vorher auch noch in unseren Podcast schaffen. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen oder vielen Dank, dass ich da sein darf, lieber Herr Hagen. Freue mich, dass wir uns mal hier unterhalten.
Herr Haukarp, Sie beraten die Bundesregierung. Wie ist das denn, wenn man jemanden berät und der so partout nicht auf einen hören will?
Ich würde nicht sagen, dass ich die Bundesregierung berate. Ich bin tatsächlich zwar, also jeder berät irgendwie die Bundesregierung, habe ich den Eindruck, indem er seine Meinung kundtut. Aber ich bin ja, Sie haben recht, in dem Beraterkreis für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik, so wie es heißt, bei Frau Reiche. Aber das ist explizit ein Beratungskreis des Bundeswirtschaftsministeriums. Also und von daher, Frau Reiche, die Ministerin und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium, die sind schon sehr interessiert an unsere Meinung. Und ich habe auch den Eindruck, also Frau Reiche wird auch gern sehr viel weitergehende Reformen in Deutschland durchführen, als die Bundesregierung insgesamt das momentan tut. Also von daher muss ich sagen, wir fühlen uns, ich glaube, da kann ich auch für die anderen drei sprechen, die das mit mir zusammen machen, ganz wohl in der Rolle eigentlich, dass wir sagen, wir versuchen halt, Frau Reiche zu munitionieren und ihr Ideen zu geben und auch ihr gute Argumente zu liefern dafür, was wichtig ist und dass nicht alle Minister und Ministerinnen jetzt der gleichen Meinung sind, das kann ich bedauern, aber das frustriert mich in dem Sinne nicht, dass ich sage, jetzt höre ich auf, Frau Reiche zu beraten, weil Herr Klingbeil nicht drauf hört.
Herr Klingbeil hat ja einen anderen Berater, auch aus Düsseldorf, glaube ich, ne? Einen Kollegen von Ihnen.
Das ist richtig, mit dem gehe ich auch ab und zu Bier trinken, obwohl
Südikum.
Obwohl er HSV-Fan ist.
Ja. Und das ist ja nicht die einzige Differenz zwischen Ihnen. Was ist Ihr Fußballverein?
St. Pauli.
St. Pauli, gut, das ist natürlich ganz andere Richtung. Spannend eigentlich, dass der linke Ökonom HSV-Fan ist und der marktliberale Ökonom St. Pauli-Fan. Hätte man vielleicht intuitiv andersrum vermutet.
Manche vielleicht intuitiv, die sich nicht intensiv damit beschäftigen, aber der FC St. Pauli hat auch unter anderem eine Historie von einem sehr staatskritischen, Verständnis.
Das zeigt ja schon die berühmte Flagge mit dem Piratenschädel drauf.
Ne? Genau. Also von daher muss man sagen, da gibt's durchaus Identifikationsmomente dann.
Schön. Frau Reiche, Sie haben's gesagt, fordert oft das Richtige, erklärt auch, wenn sie irgendwie vor Unternehmerverbänden spricht oder sowas, oft sehr vernünftige Positionen. Aber irgendwie schafft sie es nicht, die Bundesregierung entsprechend auf ihre Linie zu bringen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Punkte, wo Sie sagen, da müsste die Bundesregierung jetzt im vor uns liegenden Jahr 2026 den Schalter umlegen, damit wir endlich wieder nach dieser mittlerweile über 3 Jahre dauernden Rezession auf Wachstumskurs kommen?
Ich hätte fast ein bisschen gesagt, momentan ist es fast egal, wo es passiert. Hauptsache, es passiert irgendwo. Wir haben natürlich viele Baustellen. Wir haben jetzt die Rentenkommission und eigentlich weiß jeder, wir müssen bei der Rente was tun. Das wissen auch Ökonomen, die deutlich weiter links angesiedelt sind eigentlich, dass das so nicht weitergehen kann. Also selbst Jens Südekum, Marcel Fratscher und so weiter sagen nicht mit der Rente, das ist alles gut so.
Das war übrigens spannend. Das war eines der wenigen Themen, wo sich wirklich mal von Fratscher über Sie bis im Grunde genommen alle in der Fachwelt einig waren, aber trotzdem nicht durchgedrungen sind.
Genau, da müsste was passieren. Ich habe eine gewisse Skepsis, dass es jetzt in die richtige Richtung geht, aber gucken wir mal. Ja, nehmen wir mal, die Rentenkommission ist eingesetzt und jetzt hoffen wir, dass da gute Ergebnisse rauskommen. Was passieren muss, das weiß ja eigentlich jeder. Das wird ein Potpourri aus Maßnahmen sein. Wir werden in irgendeiner Weise länger arbeiten müssen, ob das jetzt an das Alter geknüpft ist, in dem man dann ohne Abzüge in die Rente eintreten kann oder auch an die Lebensarbeitszeit geknüpft wird und man dann eben länger arbeitet. Also in irgendeiner Weise wird man länger arbeiten müssen. Wir müssen stärker auf eine Kapitaldeckung umsteigen. Wir haben sicherlich auch noch Potenziale, mehr Leute am Arbeitsmarkt zu beteiligen. Auch heute schon Frauen, Zuwanderer, gegebenenfalls auch ältere Menschen, also diese Frühverrentungssubventionen müssen beendet werden. Also eigentlich, da gefehlt es nicht an Erkenntnissen. Man muss nur die Kraft finden, das umzusetzen. Das wäre sicherlich ein wichtiges Signal, wenn da jetzt was passieren würde. Aber es wäre auch ein wichtiges Signal, wenn wir in der Steuerpolitik vernünftig anpacken würden. Die Unternehmenssteuern in Deutschland sind zu hoch im europäischen oder auch im internationalen Quervergleich. Viele Staaten haben in den vergangenen 10, 15 Jahren Steuerreformen durchgeführt und haben mittlerweile deutlich niedrigere Unternehmenssteuern, als wir das haben. Das macht den Standort auch nicht attraktiver. Wobei ich immer sage, hohe Unternehmenssteuer alleine sind noch nicht mal so schlimm, weil es letztendlich ja sowas ist wie ein Preis für die Leistungen, die man an einem Standort bekommt. Und wenn man sehr gute Leistungen an einem Standort bekommt, also wie zum Beispiel eine hervorragende Infrastruktur und eine toll ausgebildete Arbeitnehmerschaft, dann kann man auch höhere Steuern an einem Standort verkraften. Aber das ist momentan ganz stark auseinandergefallen. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht mehr. Die hohen Steuern haben wir noch, aber die Leistung passt nicht mehr dazu, die dazu geboten wird. Also die schlechte Zustand der Infrastruktur, auch die fehlende Flexibilität im Arbeitsmarkt, das sind alles Themen, an die wir ran müssen. Die Energiepreise sind so hoch nach wie vor. Das wird vermutlich auch absehbare Zeit so bleiben für viele. Das heißt, also wir haben wirklich viele, viele Baustellen, Bürokratie, muss ich gar nicht von reden, das man kann es ja fast nicht mehr hören, Bürokratieabbau. Aber ich habe so ein bisschen mittlerweile den Eindruck, es ist eigentlich fast egal, wo wir anfangen. Hauptsache, wir fangen mal irgendwo an.
Ja, dann fangen wir im Gespräch doch jetzt auch gleich konkret wo an. Beim letzten Punkt Energie auch gerne. Wie bringen wir die Energiepreise mittelfristig wieder runter?
Mittelfristig wird das sehr, sehr schwer, nachdem wir diesen Weg in Deutschland mit Atomausstieg und Ausbau der erneuerbaren Energien bei gleichzeitig fehlender Marktintegration in Europa so beschritten haben.
Ist der irreversibel, der Weg? Können wir den nicht verlassen?
Irreversibel ist nichts, würde ich sagen. Das ist immer eine Frage der Zeit. Also ich kann mir auch vorstellen, dass in Deutschland irgendwann wieder Atomkraft mehrheitsfähig wird. Vor allen Dingen, wenn im Rest der Welt ganz andere Arten von Atomkraftwerken zugebaut werden, kommt man vielleicht irgendwann doch auf den Trichter, dass das in Deutschland auch wieder kompatibel ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass das in den nächsten 5 Jahren der Fall sein wird, aber langfristig vielleicht schon. Noch eher kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht doch die Kraft findet, stärker den europäischen Energiebinnenmarkt zu schaffen. Wir hatten ja mal die Idee einer Kupferplatte Europa, dass man sagt, eigentlich soll der Strom von Portugal bis Lettland ohne Barrieren fließen. Davon sind wir meilenweit entfernt. Ganz im Gegenteil, wir reden jetzt von regionalen Strompreisen. Und ob wir den Markt in Deutschland noch kleiner zerteilen, das macht das letztendlich relativ teuer. Und wenn wir auch da einen stärkeren Binnenmarkt schaffen würden, könnten wir unheimlich sparen. Wir müssen dann nur damit leben, sag ich mal so, dass wir möglicherweise das tolerieren, dass wir französische Kernenergie konsumieren. Wenn die Franzosen weniger Probleme damit haben, Kernkraftwerke zu bauen als wir. Da kann ich mir aber vorstellen, dass die Bereitschaft noch eher gegeben ist, als in Deutschland Kernkraftwerke zu bauen. Also von daher hätte ich vielleicht die Hoffnung, dass wir mit dem Energiebinnenmarkt auch unter dem Druck, unter dem Europa jetzt steht, vielleicht doch, wenn das Europäische Parlament nicht irgendwelche seltsamen Abstimmungen vornimmt, vielleicht auf dem Weg dahin kommen.
Ist das eine Frage der Regulierung, dass wir diesen Binnenmarkt noch nicht haben, oder ist das eine Frage der mangelnden Netze? Also geht es um Dinge,
das
die
ist
einfach
im
physisch nicht vorhanden sind?
Das ist im Wesentlichen eine Frage der mangelnden Netze. Die Netze sind nicht ausreichend verbunden. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wir hätten in Europa überall tolle Autobahnnetze und an den jeweiligen Ländergrenzen machen wir dann immer so eine kleine Kreisstraße, die Autobahnen verbindet. Ja, und da führt es natürlich massenhaft zum Staus. Mhm. Und so ist es im Energienetz im Grunde auch. Das ist ein großes Problem. Und aus unterschiedlichen Gründen gibt es da häufig kein Interesse, die auszubauen. Die einen haben nicht unbedingt Interesse mit dem deutschen Strom, wenn gerade viel Sonne ist und Wind, überschwappt zu werden, sag ich mal so. Die Deutschen wiederum wollen den französischen Atomstrom nicht und den polnischen Kohlestrom auch nicht. Und da gibt es dann viele Ressentiments eigentlich. Da sind wir von irgendeinem europäischen Gedanken leider wirklich sehr weit weg, muss man ehrlich sagen. Und leider ist es so habe ich den Eindruck, dass auch die Kommission unter Frau von der Leyen da keinen großen Schwerpunkt setzt, leider Gottes.
Es heißt bei den Grünen, aber auch in vielen Medien ja immer, Erneuerbare machen den Strom billiger, weil die Gestehungskosten sind günstig, Photovoltaik und Windkraft, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht, dann produzieren die relativ günstig Strom. Trotzdem merken wir aber, es wird immer mehr ausgebaut, aber der Strom wird nicht günstiger, sondern im Gegenteil teurer. Das liegt woran?
Das ist richtig. Und viele Ökonomen haben das auch prognostiziert, muss man sagen. Vielleicht nicht die in den gängigen Talkshows am meisten gehört werden, aber aber in der energiewirtschaftlichen Szene haben schon relativ viele gesagt, dass die gesamten Systemkosten des Stromsystems teurer werden. Ja, weil wir haben die ganzen erneuerbaren Kapazitäten, die wir dann haben. Und dann müssen wir in irgendeiner Weise für die Zeiten, wenn eben doch der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, in irgendeiner Weise Reserven vorhalten. Ob das jetzt, wie das momentan der Fall noch ist, dann Kraftwerke, die in Deutschland dann eben mit fossilen Brennstoffen operieren, also Gas oder gegebenenfalls Kohle, oder perspektivisch irgendwann Speicher, die müssen letztendlich auch bezahlt werden. Und von daher sind die Systemkosten sehr hoch, auch wenn ich meine, dieser Spruch, Wind und Sonne schicken keine Rechnung, den Franz Altmaier geprägt hat, das ist insofern natürlich richtig, dass die Grenzkosten, eine weitere Kilowattstunde zu erzeugen, null sind. Aber ich habe gesagt, genauso ist sehr idiotisch, könnte man auch sagen, auch die Wüste, aus der Öl kommt, und der Berg, aus dem die Kohle kommt, schicken keine Rechnung. Ja, das ist natürlich in gewisser Weise Quatsch, weil wir trotzdem Kosten haben, die damit verbunden sind, diese Anlagen zu errichten, die Stromnetze auszubauen und annehmen, auch die Reserven vorzuhalten, die dann perspektivisch vielleicht weniger Reservekraftwerke sein werden, sondern Speicher, wenn die Technologie sich gut weiterentwickelt. Aber auch die müssen bezahlt werden. Ja. Also die Systemkosten habe ich die allergrößten Zweifel, dass das sinken wird. Und die Systemkosten müssen bezahlt werden, von wem auch immer, irgendwann. Ja, möglicherweise, jetzt haben wir ja diese Tendenz, dass wir den Strompreis versuchen, runter zu subventionieren, aber das heißt ja letztendlich nichts anderes als der Steuerzahler. Heute oder die Steuerzahler der Zukunft müssen das Ganze bezahlen.
Mhm. Neben Energie, das ja immer wichtiger wird, jetzt auch mit Blick auf künstliche Intelligenz, einfach weil die Rechenzentren wahnsinnig viel Strom fressen, brauchen wir für diese Zukunftstechnologie ja noch was anderes, nämlich Daten. Und beim Thema Daten haben wir ja in Europa mit unserer Datenschutzregulierung auch, wollen wir sagen, gegenüber den USA, China, anderen Akteuren nicht die besten Ausgangsbedingungen, oder?
Ja, ich glaube, der Datenschutz ist eine der größten Hemmschuhe. In Deutschland noch stärker als in anderen europäischen Mitgliedstaaten.
Okay, ich dachte, wir haben eine gemeinsame Datenschutzgrundverordnung.
Wir haben eine gemeinsame Datenschutzgrundverordnung, die aber doch recht unterschiedlich gelebt wird. Mhm. Wenn man sich etwa anguckt, was in skandinavischen Ländern möglich ist, an Daten aus dem medizinischen Bereich zu verarbeiten, dann ist das häufig sehr viel progressiver oder unternehmensfreundlicher, könnte man sagen, oder auch forschungsfreundlicher, als das in Deutschland der Fall ist. Also ich weiß gar nicht, ob die Datenschutzgrundverordnung das wesentliche Problem ist, ist sicherlich auch nicht ganz unproblematisch, oder eher die Art, wie sie in Deutschland durchgesetzt wird durch die 16 Datenschutz oder die, ja, die setzen die, ja, sagen wir, indirekt durch, Datenschutzbeauftragten der Länder und die aber tausende von Datenschutzbeauftragten, die man in Unternehmen, Behörden etc. hat, die eben tendenziell immer zu maximaler Vorsicht waren dazu letztendlich relativ viel verhindern, muss man sagen. Also da sieht man selbst in Skandinavien, man kann da also tausende von Geschichten erzählen, ist da viel mehr möglich als bei uns. Selbst in Österreich ist mehr möglich teilweise als bei uns, obwohl die gleiche Datenschutzgrundverordnung haben.
Das Thema Datenschutz ist ja was, das ließ sich ohne zusätzliche Kosten verbessern. Da geht es einfach um Abbau von Regulierung. Beim Thema Energie ist es nicht ganz so leicht. Wir haben vor einem Jahr im Bundestagswahlkampf im Grunde genommen oder auch davor, als die Ampel in die Brüche ging, so ein bisschen diese Grundsatzentscheidung gehabt, was wollen wir machen, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen, Schulden oder Reformen? Also wollen wir Geld in die Hand nehmen und irgendwas machen oder wollen wir sagen, wir machen Strukturreformen? Jetzt haben wir eine Bundesregierung, die hat versprochen, wir machen beides. Wir machen zuerst ganz viel Schulden und dann gehen wir die Reformen an. Auf das Zweite warten wir noch so ein bisschen. Kann das Hand in Hand funktionieren? Ist das der richtige Weg?
Ja, kann das funktionieren? Das kann vielleicht funktionieren, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt ja so in der Ökonomie irgendwo zwei Lager, kann man sagen. Und die Freunde und Freundinnen der Reform der Schuldenbremse, das waren Leute, so mein Eindruck, die so makroökonomisch sozialisiert sind und stark in Gleichungssystemen irgendwo denken und sagen, das hat so eine gewisse Mechanik. Wenn sozusagen Y gleich C plus I plus G, für diejenigen, die Einführung VWL mal gehört haben, also das Bruttosozialprodukt setzt sich so aus privatem Konsum, Investitionen und Staatsausgaben plus dem Außenbeitrag. Ja, dann wird man sagen, wenn G steigt, dann steigt auch das Bruttosozialprodukt. Da ist irgendwie so eine Mechanik dahinter und das ist auch nicht völlig falsch. Aber dann gibt es natürlich eine zweite Schule, der ich dann eher angehöre, würde ich sagen, die eher so in Anreizen denkt auch in Anreizen, die Politiker haben, also die Bereich der politischen Ökonomie. Die sagt, wenn ich Probleme mit Geld lösen kann, dann muss ich den Leuten nicht wehtun. Und Reformen, da machen wir uns nichts vor, die tun weh. Das ist unmöglich, eine Reform zu machen, wo niemand sagt, ich bin dagegen. Ja, also wir sehen das, ob wir die Agrardieselsubventionen streichen wollen, ob wir eine Rentenreform machen wollen, ob wir Steuerreform machen wollen. Es gibt fast keine Reform, wo man sagt, da geht's allen besser nachher. Ja, und von daher ist es immer vermeintlich einfacher, jedem Geld in die Hand zu drücken, weil da tue ich erstmal keinem weh, beziehungsweise ich tue den zukünftigen Generationen weh, die das dann zurückzahlen müssen, die aber heute noch nichts zu sagen haben und sich kaum melden. Stimmt ja nicht so ganz. Wir haben das gesehen, ja, beim Thema Rentenreform, die Jungen, zumindest die Jungen in der CDU, die melden sich jetzt doch und sagen, das wird uns mal wehtun und wir wollen das nicht. Ja, aber allgemein haben die natürlich viel geringeres politisches Gewicht als die zahlreichen Menschen, die heute schon leben und insbesondere die Älteren, die letztendlich wahlentscheidend sind. Also von daher, ich bin sehr skeptisch. Ich hatte große Sorgen, muss ich sagen, habe mich auch geäußert mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, gesagt, das ist der falsche Weg. Wir müssen wirklich Reformen Und dann gegebenenfalls kann man überlegen, ob man sozusagen auch temporär eine höhere Verschuldung macht für bestimmte Dinge, bis die Reformen greifen. Aber erst das Geld in die Hand zu nehmen oder das Geld sich auszuleihen, um für alles möglich auszuleihen. Wir sehen das ja jetzt, der Verschiebebahnhof, den viele prognostiziert haben, ist ja da. Ja, wir bezahlen die Mütterrente und viele andere Dinge, die vermeintlich schön sind. Sagen dann, für verschiedene Reformen haben wir aber kein Geld. Ja, das ist vielleicht was, wo man in Retrospektive, dass man in den Lehrbüchern als Fallstudie darstellen kann. Ja, so sollte man es nicht machen.
Was würden Sie vorschlagen, was wir am Arbeitsmarkt machen müssen? Wir haben ja jetzt momentan einen Arbeitsmarkt, der sich wieder dreht. Wir hatten ja jetzt lange Zeit einen Arbeitsmarkt, bei dem die Marktmacht auf Seite der Arbeitnehmer lag. Die Arbeitgeber, die Unternehmen haben händeringend Mitarbeiter gesucht. Im Grunde genommen, wer halbwegs qualifiziert war, konnte sich seinen Job aussuchen und auch die Bedingungen diktieren. Jetzt hatten wir einige Jahre Wirtschaftskrise, aber gleichzeitig die demografische Entwicklung, das hat sich so ein bisschen in die Waage gehalten. Den Unternehmen ging es nicht gut, aber sie haben trotzdem nicht ausgestellt, weil ja sowieso viele Leute in Ruhestand gegangen sind und wenig Junge nachkamen. Jetzt habe ich das Gefühl, wird momentan massiv abgebaut an Stellen. Das heißt, wir haben einen Arbeitsmarkt, wo die Marktmacht sich wieder verschiebt, also wo es wieder schwerer wird für einen Arbeitnehmer, einen Job zu finden und auch entsprechend seine Bedingungen dann bei den Verhandlungen durchzusetzen. Würden Sie trotzdem sagen, wir müssen beim Arbeitsrecht flexibilisieren, wir müssen runter von den hohen Regulierungen, die wir da haben, damit da wieder mehr Dynamik reinkommt?
Würde ich nichtsdestotrotz sagen. Und ich würde auch nicht nur sagen, am, sagen wir mal, unteren Ende des Arbeitsmarkts bei den weniger Qualifizierten oder bei den Leuten, die noch keinen hinreichenden Anreiz haben, sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen oder denen teilweise auch bürokratische Hürden in den Weg geworfen werden. Wenn ich mir angucke, was etwa mit den Zuwanderern passiert ist, ist ja nicht nur die mangelnden Arbeitsanreize, sondern es wird ja denen in manchen Bereichen unglaublich schwer gemacht, auch Arbeit aufzunehmen, tatsächlich, weil alles Mögliche nicht anerkannt wird und es gibt die absurdesten Beispiele. Ja, das wäre mein Lieblingsbeispiel ist immer von, weil ich einige ukrainische Familien hier ganz gut kenne, ja, wenn die, solange die noch nicht den Status haben, dass sie arbeiten dürfen, können sie mit ihrem ukrainischen Führerschein durch die Gegend fahren. Und wenn sie dann aber eine Arbeitserlaubnis kriegen, dann müssen sie auch einen deutschen Führerschein machen.
Ach, okay.
Ja, dann können sie nicht mehr den deutschen Führerschein benutzen. Also das sind alles so Absurditäten, ja, wo man sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? Letztendlich. Ja, also das sind vielleicht so Kleinigkeiten und irgendwie ganz witzige Geschichten, aber da kann man auch noch ein bisschen mehr aufräumen. Aber ich würde auch vorschlagen, am oberen Ende des Arbeitsmarktes anzusetzen. Es gibt ja jetzt Vorschläge, die kommen, die ich gut finde, dass man sagt, der Kündigungsschutz, sollten wir den nicht für Leute ab einem bestimmten Gehalt nach oben erheblich lockern? Sollten wir nicht zum Beispiel sagen, Leute, die mehr als 150.000 Euro verdienen, haben keinen Kündigungsschutz? Ja, denn das ist auch ein Problem, gerade für, sagen wir, jetzt haben wir ganz kurz das Thema KI eben gestreift, für Startups in, sagen wir, in dem hochqualifizierten Bereich, ja, ist es natürlich viel besser, wenn ich Leute einstellen kann, die auch schnell wieder rausschmeißen kann. Oder auch, wir sehen das, wir haben diese absurden Frühverrentungsprogramme von Leuten, die eigentlich, ich habe das jetzt auch gesehen in meinem eigenen Bekanntenkreis bei Unternehmen wie SAP, da sind Leute, die gehen jetzt mit am goldenen Fallschirm in Rente, im Grunde genommen viel zu früh, obwohl die noch super arbeiten könnten und eigentlich auch dem Arbeitsmarkt fehlen als hochqualifizierte Fachkräfte. Ja, das machen wir da viel zu attraktiv letztendlich. Ja, also von daher, ich glaube, wir könnten das mal ernsthaft diskutieren, sollte man nicht für Leute, die mehr als 150.000 Euro verdienen, den Kündigungsschutz abschaffen.
Spannender Vorschlag. Haben Sie den Frau Reiche schon gemacht?
Wir diskutieren das momentan zumindest. Und da kann man auch nicht sagen, die tun die immer auf den Rücken der Armen.
Ja.
Ja, und dann kommt vielleicht an dem Ende, wo wir wirklich Flexibilität im Arbeitsmarkt auch wirklich, wirklich brauchen, mehr Bewegung rein. Das ist ja so ein bisschen wie, ich vergleiche das immer mit den Wohnungen. Ja, die Leute sitzen viel zu lange in ihren viel zu großen Wohnungen, weil sie nie wieder so eine billige Wohnung bekommen werden. Ja, und das ist natürlich eine massive Fehlallokation. So ein bisschen haben wir es beim Arbeitsmarkt auch so. Die Leute sitzen eigentlich viel zu lange bei irgendwelchen Unternehmen, obwohl sie vielleicht schon mal wechseln sollten, weil man dann natürlich die Abfindung nicht mehr kassieren kann, wenn man wechselt. Also das sind alles so Regeln, die uns so ein bisschen behindern, würde ich sagen.
Okay. Deutschland hat ja in den letzten 15 Jahren, insbesondere bis 2020, ganz massiv vom Export profitiert. Wir waren Exportweltmeister. Wir haben in alle Welt unser Zeug verkauft und dadurch für deutsche Unternehmen Wohlstand geschaffen. Jetzt erleben wir ja schon seit einiger Zeit eine Krise der Globalisierung. Wir erleben eine sehr erratische Handelspolitik in den USA. Zölle rauf, Zölle runter, Zollpolitik auch als Druckinstrument für ganz andere Themen, haben wir jetzt gerade erlebt bei Donald Trump, wenn es um Grönland geht. Wie kann sich Deutschland da verhalten? Was kann Deutschland tun, das ja wahrscheinlich auch in Zukunft sehr stark vom Export abhängig sein wird, um sich da gut aufzustellen?
Bis vorgestern hätte ich noch gesagt, wir müssen mehr Handelsabkommen abschließen.
Ja, da hat das EU-Parlament uns gerade ein Ei gelegt.
Ja, das EU-Parlament hat uns jetzt ein Ei gelegt, hat gesagt, wir haben am Freihandel mehrheitlich zumindest kein gesteigertes Interesse. Das ist natürlich ein ganz schlechtes Signal, muss man sagen, diese Abstimmung, wie sie da verlaufen ist, nach über 2 Jahrzehnten Verhandlungen.
Ja.
Mit Mercosur kann man sagen, also die Europäische Union, wenn man die so als Block betrachtet, hat da auch eine gewisse Erratik in ihrer Handelspolitik. Und das ist ein Signal, was vielleicht jetzt Mercosur aus meiner Sicht gar nicht so sehr betroffen wird, weil man ja jetzt das trotzdem umsetzen wird, wahrscheinlich vorläufig und hoffentlich kommt es dann irgendwann doch zu einer Ratifizierung mit Verzögerung. Aber die Signale, die man sendet natürlich, was heißt das für das Aushandeln eines Freihandelsabkommens mit Indien? Was heißt das in Bezug auf ein Freihandelsabkommen mit Indonesien? Die Abkommen mit Australien müssen neu verhandelt werden. Neuseeland, gut, das ist ein kleines Land. Ja, aber eigentlich müssen wir natürlich viel, viel mehr Freihandelsabkommen schaffen, um nicht nur von den USA unabhängiger zu werden, sondern auch von China. Letztendlich, indem wir also viel, viel mehr diversifizieren. Und eigentlich hätte ich gedacht, gerade Indien und Indonesien wären so die nächsten beiden wichtigen Partner, weil das beides verhältnismäßig stabile Länder mit Demokratien, also mit mehr oder minder gut funktionierende Demokratien, vielleicht nicht ganz so toll wie in Deutschland, aber im Grunde genommen, ja, demokratische Länder sind, die beide eine ziemlich große Population haben und stark wachsen. Also und das Zeichen, das das Europaparlament jetzt gesendet hat, war ja, an Freihandelskommen haben wir jetzt nun wirklich kein gesteigertes Interesse, sondern bitte so sachte, sachte und nicht so schnell. Und das ist in der aktuellen Situation katastrophal. Ich fand es ja bezeichnend, also wenn selbst Leute wie Jürgen Trittin sagen, seine Parteifreunde hätten den Kompass verloren, das sagt doch schon alles, muss man sagen. Ja.
Sie würden aber schon noch sagen, dass Deutschland weiterhin exportorientiert bleiben soll. Also wir brauchen nicht, wir müssen nicht unser Wirtschaftsmodell neu erfinden, sondern Sie sagen, auf Freihandel setzen, neue Abkommen schließen und weiterhin das tun, was uns eigentlich in den letzten Jahrzehnten erfolgreich gemacht hat, nämlich für den Export produzieren.
Ja, ich meine, man muss ja auch, wenn man das jetzt genauer sich anguckt, wir sind sehr stark im Warenexport, aber wir haben auch einen ganz schönen Dienstleistungsexport, Import natürlich, im digitalen Bereich. Mhm. Also von daher, wenn wir sagen, wir sind exportorientiert, dann gucken wir mal sehr stark auf die Exporte von Gütern letztendlich im Dienstleistungssektor. Gerade in den digitalen Dienstleistungen sieht es ja anders aus. Aber insgesamt ist ja die Frage, sollen wir weiter die internationale Arbeitsteilung betreiben? Und da würde ich sagen, natürlich. Ja, ich sag mal so, meinen Studenten, Studierenden, dem bringe ich das immer so bei und frage die, wollt ihr alles selbst machen? Ja, stellt euch vor, selbst wenn ihr überall die Besten wärt. Ja, also ihr würdet auch sagen, so gut wie ich kann niemand das Haus putzen und so gut wie ich kann niemand Brot backen und so gut wie ich kann niemand Pizza backen. Ja, macht das Sinn, dass man alles selbst macht? Ja, oder ist es doch sinnvoll, dass man sich die Arbeit teilt? Ja, und sagt, ich bin zwar nicht ganz so gut, da gibt's einen, der kann nicht ganz so gut Brot backen wie ich, aber ich kauf's doch lieber das Brot vom Bäcker, auch wenn es mir vielleicht nicht ganz so gut schmeckt wie mein selbstgebackenes Brot, ja, und mache mit meiner Zeit was anderes. Und letztendlich ist es genau die gleiche Logik. Ja,
komparativer Vorteil, David Ricardo.
Komparativer Vorteil. Wir würden auch nie sagen, hier in Düsseldorf, die Düsseldorfer sollen alles selbst machen. Ja, auf die Schnapsidee wird keiner kommen. Ja, und auch in NRW würde man nicht sagen, Wir, in NRW muss alles, was konsumiert wird, selbst in NRW erzeugt werden. Ja, natürlich, das ist für uns total normal, dass wir sagen, das ist irgendwo, hat man gar kein Problem, dass die Produkte aus Hessen oder was weiß ich woher kommen. Ja, und eigentlich diese Logik, die skaliert auch so weiter, ja, auf Europa, auf den Binnenmarkt, aber auch letztendlich auf die Welt. Ja, das ist Arbeitsteilung, schafft Wohlstand. Und Handel ist eine Reflexion von Arbeitsteilung. Ja, ob der jetzt international oder selbst lokal ist, der Handel. Ja, also von daher zu sagen, wir wollen weniger internationalen Handel, heißt, wir wollen weniger Arbeitsteilung und wir wollen Sachen machen, die eigentlich andere besser können. Ja.
Und vor allem billiger.
Ja, genau. Also ich bin immer ganz froh, dass ich keine deutsche Bananen essen muss, muss ich sagen.
Das Altbier soll aber weiter aus Düsseldorf kommen, nehme ich an.
Ja, ich komme ja ursprünglich aus Norddeutschland, ich trinke E-Pilz.
Ach so, Sie sind Pilztrinker. Ja, sehr gut.
Aber mittlerweile auch Altbier, aber ich bin da multikulturell. Ja. Ich trinke auch Kölsch und Weizen und Helles und so weiter.
Sehr schön. Sehr
und sogar Stout und Ale. Ja.
Anderes Thema, Sie haben vor mittlerweile gut 10 Jahren mal einen Reformvorschlag gemacht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist ein Thema, das ja auch seitdem nichts an Brisanz verloren hat. Die Zufriedenheit mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nimmt immer ab. Die Diskussion, ob er in dieser Dimension der größte öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt, ich glaube mittlerweile 10 Milliarden Euro Budget pro Jahr, läuft aus dem Ruder. Erste Bundesländer tendieren dazu, die Gebührenerhöhungen nicht immer weiter abzunicken. Wie sieht Ihr Vorschlag aus? Das war ja eine sehr radikale Neugestaltung des Rundfunksystems in Deutschland, wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, Können Sie das mal skizzieren? Das war relativ radikal. Das habe ich ja damals für das Prometheus-Institut gemacht von Frank Schäffler.
Mhm. Grüße an der Stelle.
Und Clemens Schneider und anderen. Und die Grundidee war zu sagen, soll man nicht von der Subjektförderung, also von der Förderung von Anstalten, sag ich mal, übergehen zu einer Förderung von Inhalten. Ja, wir haben das eine haben wir gesagt, ohnehin muss man nicht mehr so viele Inhalte fördern. Ja, das ist eigentlich was, diese Aufgabenkritik, die kennt man ja, so Dinge wie Fußball-Bundesliga, die müssen nicht unbedingt im Öffentlich-Rechtlichen laufen, die werden auch im Privaten gezeigt, etc. pp. Ja, aber wir haben gesagt, es gibt vielleicht Inhalte, das will ich gar nicht leugnen, die ganz sinnvoll sein mögen, dass sie produziert werden. Sagen wir gewisse hochwertige Nachrichtensendungen oder vielleicht auch Dokumentationen. Vielleicht gibt es bestimmte Dinge oder Kinderfernsehen oder so, die man möglicherweise, will ich gar nicht zu dogmatisch sein, nicht allein dem Privaten überlassen. Will uns sagt, vielleicht wollen wir, dass sie auch unbeeinflusst von Werbung oder anderen Dingen oder den Privatinteressen des Eigentümers irgendwie produziert werden. Und wir haben dann gesagt, warum machen wir das eigentlich so, wie wir das, ich sag mal, in gewisser Weise auch bei Filmen oder so machen, sagen, jeder kann sich um eine Förderung bewerben. Und dann werden Konzepte ausgewählt. Das muss natürlich eine möglichst staatsferne, unabhängige Kommission sein von Leuten, die auch was von Journalismus verstehen. Und sagt, die werden dann gefördert, sicherlich auch nicht nur Einzelprojekte, sondern meinetwegen über die nächsten 5 Jahre oder jedenfalls auch länger, weil man muss ja auch investieren, jedenfalls, wenn man, sagen wir, ein Nachrichtenportal aufbauen will oder sowas. Aber im Grunde kann sich jeder bewerben. Mhm. Ja, und dann brauchen wir eigentlich nicht mehr unbedingt Senderanstalten, die öffentlich-rechtlich sind. Das war unsere Grundidee. Im Bereich der Filmförderung haben wir das ja witzigerweise so organisiert. Ja, wir haben uns ja von der staatlichen Filmproduktionsveranstalt verabschiedet und sagen, jeder kann sich im Grunde um eine Förderung bewerben. Und auch in anderen Bereichen der Forschungsförderung oder so können sich ja Unternehmen etc. auch bewerben auf die Programme des Bundesministeriums für Forschung und Bildung und Forschung etc. Können wir das nicht übertragen? Das ist nicht auf Gegenliebe gestoßen. Ich bin damit hausieren gegangen, aber der öffentliche rechtliche Rundfunk, das ist sehr schwer, den anzustoßen. Wir haben gesagt, jetzt in jüngerer Zeit habe ich den Vorschlag schon so weit reduziert, haben gesagt, können wir nicht wenigstens einen Teil der Rundfunkgebühren, also der heißt ja jetzt nicht mehr Rundfunkgebühren, der
Beitrag des
Rundfunkbeitrags
heißt er
jetzt. Ja. Dafür nutzen, dass wir sagen, komm, wir schneiden mal 10% wenigstens ab. Ja, und sagen, dann lassen wir es erstmal meinetwegen in Teilen so, wie es ist, aber nimmt 10% davon, die stellen wir in den Wettbewerb. Und die können sich dann alle bewerben. Ja, aber vereinzelt ist das aufgegriffen worden von verschiedenen Ministerpräsidenten, gesagt haben, wir haben das dann gesagt, wir nennen das jetzt dann mal Innovationsfonds oder so, mhm, und dann kann sich jeder drum bewerben. Und ich habe die Hoffnung noch nicht ganz verloren, dass das irgendwo mal doch kommt. Und wenn man sieht, das funktioniert ganz gut, dann kann man so ein Modell ja auch ausweiten und dann vielleicht auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein bisschen eindampfen. Also wir hatten auch vorgeschlagen, das ZDF zu privatisieren, haben gesagt an der Stelle, ja, brauchen wir wirklich noch zwei große Sendeveranstalten und sagen, eigentlich nicht, ja, sehe ich überhaupt keinen guten Grund. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ist enorm schwer zu reformieren. Mhm. Sagen, das ist vielleicht marginal besser geworden, aber im Grunde trifft man da auf Beton.
Ihr ursprünglicher Vorschlag, also die Radikalversion, würde bedeuten, nicht nur das ZDF wird privatisiert, sondern es gibt keine öffentlich-rechtlichen Sender mehr. Es gibt jetzt nicht mehr ARD, ZDF, die dritten Programme, Deutschlandfunk etc. pp., sondern es gibt sozusagen eine öffentlich-rechtliche Medieninstitution, die schreibt aus, wir hätten gerne, um den Informations-, den Kultur-, den Bildungsauftrag zu erfüllen, eine hochwertige Nachrichtensendung mit Korrespondenten in allen Ländern und einem ausgewogenen, guten Programm. Wir hätten gerne ein paar Kultursendungen auf einem hohen Niveau. Wir hätten gerne Kindersendungen, die pädagogisch wertvoll sind und werbefrei. Und dann bewirbt sich, was weiß ich was, RTL, ProSieben oder irgendwelche neuen Medien-Startups darum, machen ein Konzept und das wird dann vergeben für 5 Jahre und dann läuft die Sendung, für die wir momentan öffentlich-rechtliche Sender haben, also sagen wir mal, die Tagesschau läuft dann nicht mehr in der ARD, sondern die läuft dann halt in ProSieben. Gefördert mit öffentlichen Mitteln oder mit Mitteln der Beitragszahler, wie auch immer.
Das ist gut zusammengefasst. Genau das ist eigentlich die Idee.
Okay. Ja,
und man könnte sogar noch weiter treiben und sagen, vielleicht läuft sie sogar bei Netflix. Aha. Ja, natürlich war da die Idee, das muss dann frei zugänglich sein. Ja, aber so kann ich sagen, ich in sozusagen den Zuschauern das Geld ab und kassiere dann an der anderen Stelle nochmal für die Förderung. Wenn das irgendwie besonders förderungswürdig ist, sollte das frei zugänglich sein, sozusagen. Aber wenn Netflix sagt, pass auf, dann zeigen wir im Prinzip die Tagesschau und zu dem Zeitpunkt auch ohne jede Sperre. Ja, würde ich sagen. Gut, muss man wahrscheinlich noch Kriterien stellen, dass sie auch eine ordentliche Verbreitung haben und zusichern können, dass auch wirklich jeder zugucken kann oder was weiß ich, ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung etc. Ja, aber im Grunde ist das die Idee. Wir machen das, sagen wir, wie wir es in anderen Bereichen auch machen, etwa im Nahverkehr bei der Bahn. Ja, da sagen wir mittlerweile auch, ist sozusagen der Nahverkehr, den wollen wir aus irgendwelchen Gründen, ja, und der ist hochgradig defizitär und 2/3 sind Subventionen, die da ungefähr reinfließen und von nur 1/3 ungefähr die Entgelte über die Ticketkäufe. Da kann sich aber im Prinzip jeder bewerben. Ja, und dann sehen wir, dann fährt da eben nicht nur die Deutsche Bahn, die DB Regio durch die Gegend, sondern auch die Nordwestbahn oder andere Bahnen durch Deutschland. Die ökonomischen Evaluationen, die es gibt, die zeigen, dass das eigentlich recht gut klappt. Ja, die Frequenz hat sich erhöht, die Waggons sind besser geworden, etc. Ist zwar nicht fehlerfrei, aber besser als vorher.
Mhm. Haben Sie ausgerechnet, was das an Kosteneinsparungen bringen würde für den Beitragszahler?
Wenn man so, nee, das haben wir nicht gemacht. Das ist auch ganz schön schwer, das auszurechnen, muss man sagen. Es ist natürlich viele Kosten, die man auch gar nicht los wird, so schnell. Da sind wahnsinnige Pensionslasten drin in den Senderanstalten.
Die ganzen Eidverträge.
Und zwar nicht nur die hochgradig populär durch die Gerichte bestätigt und auch nicht bestätigt werden, sondern das sind kurzfristig ist da gar nicht so viel drin, kann man sagen, weil man ja die Leute auch nicht alle feuern kann, sozusagen. Aber es geht ja auch drum, letztendlich ist ja bei vielen der Eindruck entstanden, dass sich diese Senderanstalten so ein bisschen verselbstständigt haben und mehr oder weniger unkontrolliert, also oder schlecht kontrolliert machen, was sie wollen. Ja, und man doch immer wieder sagt, pass auf, wenigstens mal, ihr müsst euch doch regelmäßig wieder dem Wettbewerb stellen, dann hätte das schon disziplinierende Wirkung.
Herr Professor Dr. Hockab, Sie sind ja am 27.01. bei unserer Konferenz mit dabei, 80 Jahre soziale Marktwirtschaft. Erklären Sie uns zum Abschluss unseres Podcasts doch mal ganz kurz, warum ist das nach wie vor
die beste Wirtschaftsordnung, die wir haben und haben können. Und worauf müssen wir uns vielleicht wieder ein bisschen mehr zurückbesinnen, im Erhardschen Sinne?
Im Erhardschen Sinne würde ich sagen, das soziale Marktwirtschaft, das Hauptwort ist Marktwirtschaft. Und dann das Adjektiv ist sozial. Und wir haben das Soziale ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gestellt, vielleicht in der jüngeren Vergangenheit, und sehr auf den Ausgleich geachtet, was prinzipiell auch nicht falsch ist, muss man sagen. Aber wir haben die Marktwirtschaft immer weiter zurückgedreht. Also wir müssen jetzt wieder die Marktkräfte stärker entfesseln. Das muss nicht unbedingt mit der Kettensäge sein. Mein Kollege Stefan Kohler sagt ja immer, eine Heckenschere wäre aber schon ganz gut. Ja, also eine Nagelschere ist zu wenig. Wir müssen ein bisschen schon wieder zusehen, dass Unternehmen in Deutschland auch Dinge produzieren und anbieten können. Und wir nicht immer erst fragen, ist das nicht riskant, wer hat das genehmigt, sondern wieder mehr Eigeninitiative und Marktwirtschaft fördern. Das soll nicht heißen, dass wir keinen sozialen Ausgleich brauchen. Den braucht man. Ich glaube, das ist sehr wichtig, nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen. Das ist natürlich auch irgendwie gut, wenn die Leute sich gerecht behandelt fühlen. Aber letztendlich wirkt das auch stabilisierend, muss man sagen. Das kann man ja diesem Buch von Darren Acemoglu, Why Nations Fail, ganz gut entnehmen. Wenn zu wenig Leute profitieren von den Vorzügen der Marktwirtschaft, dann ist das langfristig nicht stabil, so System. Wenn weniger alles kriegen und alle nichts, dann hat man zwar vielleicht trotzdem funktionierende Märkte, aber das führt kurz irgendwann doch zur Revolution, sag ich mal. Und von daher ist ein sozialer Ausgleich tatsächlich auch deswegen wichtig, weil das für stabile Verhältnisse sorgt und auch eigentlich dafür sorgt, dass Märkte weiter funktionieren. Also von daher ist das eigentlich nach wie vor das beste Wirtschaftsmodell, die soziale Marktwirtschaft.
Amen. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Freue mich sehr auf die Konferenz nächste Woche. Es wird auch per Livestream übertragen. Wer nicht in Düsseldorf dabei sein kann, aber sich dafür interessiert, findet das auf unserer Website www.denkfabrik-r21.de. Danke Ihnen, Herr Hockab.
Freue mich auch sehr auf die Tagen. Vielen Dank, Herr Hagen, und dann sehen wir uns ja nächste Woche wieder.
Und herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Ich bedanke mich bis zum nächsten Mal bei Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ihr Martin Hagen.